Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Hat Sabine gesagt, das schaffe ich ja alleine, wegen der 20 Minuten nicht. Also, wie lebt man richtig? Ich habe es auch gedacht, ich glaube, heute scheitere ich an dieser Frage und vielleicht sogar an dem Text ein bisschen. Ich versuche den jetzt mal gleich euch ein bisschen näher zu bringen. Ich habe gestern Abend und heute Morgen habe ich auch noch mal dran gesessen und gesagt, ob das jetzt so ganz geklappt hat. Gucken wir mal. Wir kommen im Hotel Markus zu einer Episode aus dem Leben Jesu, in der, man muss es so sagen, er wütend wird. Thomas hat ja eben auch die Frage beantwortet, was macht dich wütend? Jesus wird wütend. Wenn Menschen wütend werden, dann merkt man meistens, wie die so ticken, weil Wut hast du an den Punkten, wo dir was echt wichtig ist. Man könnte sogar sagen, man merkt, was sie fürchten. Vielleicht nicht immer der Fall, aber heute geht es durchaus um etwas, was Jesus fürchtet, was er furchtbar findet. Das ist ein interessantes Wort eigentlich. Wir finden furchtbar, was wir fürchten. Wir finden furchtbar, wo es um viel geht und wo unserer Meinung nach viel verloren wird. Das finden wir furchtbar. So, also in der Episode heute geht es um viel. Es geht darum, wie wir eigentlich leben wollen. Das wird euch beim ersten Lesen gleich, also wenn ich das vorlese, gar nicht sofort einleuchten, dass es da um so viel geht. Der Text ist ein bisschen fremdartig. Ihr werdet aber merken, das merkt man schnell, dass ihr Jesus in einem Konflikt erlebt. Und er wird da auch laut, finde ich. Er ist nicht so angenehm. Und auch für uns wird es nicht so ganz angenehm. So. Heute ist Wahlsonntag, das sage ich für die, die diesen Podcast vielleicht irgendwann mal hören. Wir schreiben den 23.02.2025. Und es gibt bei vielen von uns sowas wie Furcht vor dem Ausgang der Wahl. Also es kann sein, dass du oder ich heute Abend sagen, das ist ja furchtbar. Weil Menschen offensichtlich finden oder weil ein großer Teil offensichtlich finden, so wollen wir leben. Und du denkst, das ist ja furchtbar. Oder weil Leute sagen, so wollen wir nicht leben. Und du findest, doch, sollten wir. Und spürt ihr vielleicht auch, dass so ein bisschen Wut im Raum ist? Also nicht jetzt hier gerade, aber in unserem Land oder vielleicht sogar in der Welt. So. Weil die Sicht darüber, was gut wäre für uns, weit auseinandergehen. Und dann ist man wütend auf die jeweils anderen. Man findet furchtbar, was die wollen. So. Und wie die so ticken. Und Frustration ist auch da, das ist mir in den letzten Tagen ab und an mal begegnet, dass Leute sagen, weißt du, ist doch egal, was ich wähle. Ich habe tatsächlich irgendwie Politik, so. Wie man richtig lebt, kannst du da nicht lernen. Ich mache da einfach nicht mehr mit, irgendwie so. Ja. So, also es wird heute hier keine Wahlsonntagspredigt. Sie findet nur an diesem Tag statt und vielleicht steckt im Text schon ein bisschen was Politisches oder zumindest was eben, wie wollen wir denn eigentlich leben? Ich lese es jetzt mal vor, Markus 7, ab Vers 1. Einmal kamen aus Jerusalem die Pharisäer zu Jesus zusammen mit einigen Schriftgelehrten. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen Händen aßen. Sie hatten also die Hände vor dem Essen nicht nach den religiösen Vorschriften gewaschen. Wie alle Juden essen die Pharisäer nicht, wenn sie nicht vorher ihre Hände gründlich gewaschen haben. So halten sie die Vorschriften und der Vorfahren ein. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich nach den religiösen Vorschriften gewaschen zu haben. Es gibt noch viele andere Vorschriften, an denen sie festhalten. So reinigen sie auch ihre Becher, Krüge, Kupferschüsseln und Matten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten Jesus, warum halten deine Jünger sich nicht an die Vorschriften der Vorfahren? Warum essen sie das Brot mit unreinen Händen? Aber Jesus sagte zu ihnen, was der Prophet Jesaja über euch Heuchler gesagt hat, stimmt genau. Das ist jetzt die Wut da, ne? In seinem Buch steht, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos, denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Gottes Gebote schiebt ihr beiseite und haltet an Vorschriften von Menschen fest. Weiter sagte er zu ihnen, ihr seid sehr geschickt darin, Gottes Gebote für ungültig zu erklären. So setzt ihr eure eigenen Vorschriften in Kraft. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Weiter heißt es, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu Vater und Mutter sagt, Korban, das bedeutet die Unterstützung, die ich euch schulde, soll dem Tempelschatz zugutekommen, dann braucht er nichts für seine Eltern zu tun. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure eigenen Vorschriften, die ihr weitergebt, und so macht ihr es immer wieder. Das ist noch nicht der ganze Text, aber jetzt machen wir erstmal, versuchen mal zu verstehen, was hier gesagt wurde. Also, ich weiß nicht, ob ihr beim Zuhören gedacht habt, wie man richtig lebt. Darum geht es jetzt hier. Wir haben hier wie ab und an bei biblischen Texten das Problem, dass wir nicht in der Zeit leben, in der die Sache spielt. Und wir nur so halb verstehen, worüber streiten die eigentlich. Bisschen ja schon, aber nur so halb. Es ist wie bei so einem Witz, der aus einer anderen Kultur kommt. Entweder verstehst du den Witz nicht oder du findest ihn so mittelwitzig, weil du lebst da nicht drin. So ist es hier auch, nur dass es hier um nichts geht, worüber man lachen kann. Es geht um Dinge, die von beiden Seiten gefürchtet werden. Und vielleicht habt ihr gemerkt, die ersten Leser des Markus stecken auch nicht da drin. Deswegen ist Markus so langatmig mit Erklärungen. Also das ist auch nicht ihre Kultur und ihr Hintergrund, die ersten Leser des Markus-Evangeliums. So, die Welt, die man verstehen muss, zu der gehören die Pharisäer und Schriftgelehrten und ihre Reinheitsvorschriften. Und vielleicht mal vorab, wahrscheinlich kommen in den christlichen Texten, die wir hier auch gerade haben, die Pharisäer etwas schlechter weg, als sie es verdient hätten. Und wir müssen heute bei solchen Texten sehr aufpassen, dass wir die Wut von Jesus auf die Ideen der Pharisäer, dass die uns nicht unter der Hand und ohne, dass wir es merken, uns in so eine anti-jüdische Haltung bringt. Also, deswegen betone ich das jetzt nochmal. Jesus hatte mit diesen Leuten, die er hier kritisiert, hundertfach mehr zu tun oder mehr gemeinsam als mit dir und mir. Also, er war als Jude geboren, er lebte als Jude, er starb als Jude. Also aus dem Text jetzt sowas zu machen, ja, da haben wir hier die gesetzlichen jüdischen Leute und auf der anderen Seite haben wir die christliche Freiheit. Das wäre eine bescheuerte Missdeutung des Textes und würde der Historie auch nicht gerecht. Also als ob, das wäre ja schön, wenn das Christentum für seine Freiheit ständig berühmt geworden wäre. Also, ich versuche die jetzt mal so zu beschreiben, dass man dieser Gefahr entgeht. Wer waren die und was war denen wichtig? Die Pharisäer waren eine religiös-politische Bewegung. Und man ist ja immer so eine Sache, ne, 2000 Jahre her, ob man das heute noch ganz genau so weiß. Aber die lebten offensichtlich auch ein bisschen in so Gesellschaften oder in Gemeinschaften, in so Genossenschaften und hatten dann so ihre Schriftgelehrten. Also die Pharisäer selbst waren nicht alles studierte Theologen. Die hatten die dabei, deswegen diese Doppelung hier. So, also ungefähr jeder hundertste Mensch zur Zeit Jesu in diesem Land war Pharisäer oder zählte sich zu dieser Gruppe. Das ist nicht ganz klein, aber natürlich eine Minderheit so. Die Pharisäer halten viel vom mosaischen Gesetz und wenig vom religiösen Establishment. Also Priester, Tempel, die Oberschicht, die da oben, ja. So, also das ist nicht so ihrs. Ihr Anliegen ist, Gottes Gesetz im Alltag tatsächlich leben. Also nicht nur sonntags in die Kirche laufen oder in den Tempel und so, sondern wir wollen wirklich so leben. Mit Überzeugung Gottes Volk sein. Kult, Tempel, Politik. Politisch, ich sage gleich noch was dazu, waren sie auf eine gewisse Weise und auf eine gewisse Weise nicht. Ihnen ging es darum, die Gebote Gottes in praktikable, alltagsnahe Regeln zu übersetzen, sodass man sie wirklich leben kann. Und diese Idee ist auf eine gewisse Weise politisch, so wie alle so lebt man richtig Ideen in einer gewissen Weise politisch sind. Seit Jahrhunderten ist dieses Land umzingelt und abwechselnd erobert von den Großmächten drumherum. Also die mit ihrer Armee, aber auch mit ihrer Kultur drohen, dieses Land zu verschlucken und die Kultur des Landes fast zu ertränken. Also die persische Kultur oder die persischen Truppen, der Hellenismus, die Römer jetzt. So. Und hier glaubt man, wir werden unsere Identität nur behaupten, wenn wir unser Anderssein leben, unser Volk Gottessein leben. Das Establishment, das setzte eher auf Kooperation. Wir werden unsere Kultur da enthalten, wenn wir mit den Römern jetzt in diesem Fall kooperieren oder vorher mit den Griechen. Die Pharisäer, nein, Absonderung ist es. Also anders sein. Es steckt in ihrem Namen. Pharisäer heißt die, die sich absondern. Also so eine Art Brexit von unten irgendwie. Nicht politisch, das müssen wir hier mal alle, sondern wir leben das wirklich. Nicht Rebellion oder Revolution oder Waffen, nicht so, aber konsequent jüdische Identität leben. Denn dann sind wir und dann werden wir eines Tages auch frei sein, denn Gott wird diese Hingabe belohnen, wenn wir als Volk Gottes wirklich leben und es nicht nur so nennen. So, und sehr wichtig ist ihnen dabei bestimmte Regeln. Und diese Reinheitsvorschriften, die jetzt hier so ein Thema sind, die scheinen ein wichtiges Thema gewesen sein. Markus sagt ja, es gab noch viele andere, ja. Aber, und da habt ihr gemerkt beim Text eben, es ging nicht um Hygiene, vielleicht nebenher auch, aber es geht um kultische Reinheit, Speisevorschriften, solche Dinge. Die Idee ist, das ist vielleicht jetzt daran, woran ich scheitere in dieser Predigt, zu überlegen, was ist eigentlich diese Idee der Reinheit? Was bedeutet das jetzt auch vielleicht ins Heute übersetzt? Das ist irgendwie sowas wie Ganzheit. Also ein heiles Leben, nicht unbedingt ein heiliges, abgehobenes Leben, ein heiliges Leben, ungetrübt, ungebrochen. Das wäre Reinheit, rein. Und das geht in dieser Welt natürlich nicht, das wissen die auch. Also diese Ganzheit wird ständig beschädigt. Im damaligen Kontext, Krankheit zum Beispiel, beschädigt so ein heiles Leben. Oder bestimmte Kranke anfassen. Oder Fleisch von falschen Tieren essen. Oder Kontakt mit den falschen Menschen. Frauen, die gerade ihre Regel haben, zum Beispiel. Und dann darfst du nicht anfassen. Und wenn, dann bist du unrein. So, und das mag uns jetzt, diese Dinge mögen uns seltsam erscheinen, nehme ich an. Aber dahinter steckt, so glaube ich, schon ein typisch menschliches Denken in so einem Schema von rein und unrein. Das liegt uns vielleicht auf anderen Ebenen dann nicht mehr so fern. Also das kennen wir doch. Die Vorstellung, dass es heilige Dinge gibt und dass man die entweihen kann. Und dass da irgendwas vor sich geht dann. Durch ein falsches Verhalten. Oder dass es heilige Orte gibt. Und auch sehr, sehr unheilige Orte. Dass es in dieser Welt Unnatürliches gibt. Also, dass es in dieser Welt Dinge gibt, die sind nicht natürlich. Die sind wesenhaft ungut. Oder dass ein Körper seine Unschuld verlieren kann. Das wäre auch in diesem Denken. Also nicht, dass man was Falsches macht mit seinem Körper, nicht nur das, sondern dass das dann irgendwie haften bleibt, den Körper beschmutzt. Stichwort Purity Culture. So, habe ich jetzt auch nur von gehört, ne? Aber so soll es geben. Also, ich habe so versucht, ihr müsst mal selber denken, wo gibt es das eigentlich in meinem Leben, dass ich tatsächlich manchmal auch so ticke, rein, unrein. Und jetzt denkt man aber hier, und das finde ich auch gut, ja, so ist das. Damit kommst du in Berührung. Da kannst du dich nicht ganz von fern halten. Wie willst du das machen? Aber deswegen gibt es Reinigungsrituale, die brauchen wir auch. Also du kannst immer wieder ganz werden. Du kannst immer wieder heil werden. Zum Beispiel jetzt nie essen, ohne sich vorher auf eine bestimmte Weise die Hände zu waschen. Das wäre sowas. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich das nur schlecht finde. Es erinnert dich immer wieder daran. So was Ähnliches wäre vielleicht in einem anderen kulturellen Kontext, wenn du in den Gottesdienst gehst, ziehst du die Schuhe aus. So, wichtig, eigentlich galt das, was die Pharisäer hier von allen erwarten mit diesen Reinheitsvorschriften, eigentlich galt das nur für die Priester im Tempel. Sie finden, nee, das sollten wir alle leben. Denn es geht hier um was? Es geht hier um Identität unseres Volkes. Es geht hier darum, wie man richtig lebt. Es geht hier auch um Gott. Es geht um seinen Willen auf Erden. Und damit wir uns richtig verstehen, da sind Leute, für diese Idee sind Leute zu Märtyrern geworden. Das war jetzt nicht einfach, ja, probieren wir doch mal. Also es kursierten Geschichten, findest du noch in den Apokryphen, also Makkabäer, wenn deine Bibel, wenn das in deiner Bibel mit drin ist, findest du Geschichten, wo Römer, grausame Römer, Juden zwingen, Schweinefleisch zu essen oder es zu versuchen unter Folter und so, und die halten aber dagegen, bis sie, die sterben lieber. So. Das ist ungefähr der Background. Und jetzt sehen diese Pharisäer Jesus und seine Leute essen, ohne dass sie sich vorher die Hände waschen. So, Markus sagt, das machen alle Juden so. Eigentlich stimmt das nicht so ganz. Also es hielt sich beileibe nicht das ganze Volk an diese Regeln, soweit man das heute sagen kann. Die Pharisäer, das ist so ein bisschen eine Mittelschichtsbewegung. Also die einfachen Leute vom Land, die waren da oft nicht mit am Start. So. Und auch von denen musste man sich dann ein bisschen distanzieren, weil die nicht so richtig ernst machen mit dieser Sache. So, aber Jesus, will der nicht das Gleiche wie wir? Will der nicht richtig leben? Und ich versuche mich in so einen Pharisäer zu versetzen, der sagt, ja, schade, Jesus, eigentlich. Schade ein bisschen, dass du, warum macht ihr da nicht mit? Es ist ja nun nichts, könnt man doch einfach tun. Warum nehmt ihr das nicht ernst? So, und jetzt, ich finde schon überraschend, also das ist diese Frage, und ehrlich gesagt, ich finde, man kann die stellen. Also wenn ich mich versuche, in diesen Kontext zu denken. Und Jesus wird wütend. Und das ist, also, ich finde, er ist fast ein bisschen unfair. Also gut, vielleicht kannte der die besser oder was, aber ihr Heuchler. Ja, Jesaja hat ganz richtig von euch. Also er wird ja richtig sauer. So, und jetzt muss man vielleicht aufpassen, dass man versteht oder versucht zu verstehen, warum wird der so wütend? Was ist es, was Jesus hier fürchtet, was er furchtbar findet? Es sind nämlich nicht Vorschriften an sich oder per se, vielleicht noch nicht mal genau diese. Also es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Jesus sich meist innerhalb der kulturell-religiösen Regeln bewegt hat und jetzt nicht ständig einfach immer alles so. Jesus wird nicht wütend, weil er die ganzen Regeln viel zu anstrengend findet. Vielleicht fand er das, aber das ist nicht seine Wut hier. Er wird wütend, und ich finde das ein bisschen überraschend, weil er sagt, man kann sich hinter den Regeln verstecken. Ihr tut das. Ihr macht das, um nicht so zu leben, wie Gott es will. Und offensichtlich wirft er ihnen das tatsächlich vor. Vielleicht kannte er die besser. Ich dachte, die Armen, also, das, vielleicht waren das ganz redliche Leute. Aber er sagt, und dann bringt er ja einen komischen Vorwurf, den wir vielleicht heute so auch nicht mehr ganz nachvollziehen können. Er sagt, ihr habt eine Regel, dass man das Vermögen offensichtlich dem Tempel verspricht, aber es offensichtlich noch behält. Aber es wird dann, also mein Vermögen soll dann später an den Tempel geben. Also irgendwie so deklarieren. Und oh, wie großzügig, das ist ja eine schöne Sache. Aber was ihr macht ihr damit? Ihr kauft euch frei von der Verpflichtung, für eure Eltern zu sorgen finanziell, für eure alten Eltern. Ihr befolgt die Regel, aber euren Eltern geht schlecht. Ich weiß nicht, ob das so übliches Verhalten war, aber es scheint irgendwie. Jesus bringt das als Beispiel. Das ist ein harter Vorwurf, aber man merkt zumindest, wie er tickt und um was es ihm geht. Jesus sagt, oder ich versuche jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, Jesus sagt, Gottes Willen tun wollt ihr? Super, absolut. So wollen wir leben. Ja, wollen wir. Was will Gott? Das ist ganz einfach. Gott will immer, was Menschen dient. Gott will, was Menschen dient. Zum Beispiel mal euren Eltern jetzt. Würde ihnen dienen. So. Gott will das Wohl des Menschen. Das will er tatsächlich. Hans Küng, katholischer Theologe, sagt, Gottes Sache sind nicht die Gebote, Gottes Sache ist der Mensch. Und für die gibt es Gebote. So. Kennt ihr vielleicht von der Sabbat? Der ist schön, aber der muss dem Menschen dienen. Nicht der Mensch dem Sabbat, sagt Jesus mal. Ne? Also wenn eine religiöse Regel dem Wohl des Menschen nicht dient, übertritt sie. So ist das. So machte Jesus das auch oft, bekam er Stress dafür. Und hier sagt er ja sogar noch, diese Regeln habt ihr euch ausgedacht. Das ist gar nicht die eigentliche Regel. Jetzt könnte man sagen, wow, das ist aber eine Gottes Sache, ist der Mensch. Gott geht es um den Menschen und alles, was dem Mensch dient, ist damit gutes Leben. Ist Gottes Sache nicht vielmehr Gott? Oder mindestens auch Gott? Gibt es nicht Regeln, die ehren Gott? Und da muss ich die vielleicht nicht verstehen, aber ich tue deswegen Gott. Ich behaupte nochmal, Jesus würde sagen, willst, wenn du Gott ehren willst, ehre Menschen. Wenn du Gott lieben willst, liebe Menschen. Liebe Gott und Menschen, du kannst das nicht auseinanderreißen. Das, so. Indem du seiner Schöpfung dienst, dienst du Gott. Denn, das geht ja jetzt noch weiter, Jesus ist immer noch sauer. Er sagt, ich sage euch jetzt mal was über rein und unrein. Wollen wir, das ist das tiefere Ding, packen wir das nochmal an. Ich lese jetzt weiter und danach sage ich nicht mehr so viel wie zum ersten Abschnitt, versprochen. Dann rief Jesus die ganze Volksmenge wieder zu sich. Er sagte, hört mir alle zu. Das ist ja auch gemein, ne? Der ruft, kommt mal alle her, ich hab mal was. Versteht mich richtig. Nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Vielmehr macht ihn das unrein, was aus dem Menschen herauskommt. Danach zog sich Jesus von der Volksmenge in ein Haus zurück. Dort fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieser Worte. Da sagte er zu ihnen, also habt ihr auch noch nichts begriffen. Versteht ihr denn nicht, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in seinen Magen, dann wird es vom Körper wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für unrein. Das ist jetzt wieder Markus mit so einem kleinen Hinweis an seine Zuhörerschaft oder seine Leser. Ne? Das war nämlich bei den Christen Jahrzehnte später auch noch Thema. Weiter sagte er, also jetzt wieder Jesus, das, was aus dem Menschen herauskommt, macht den Menschen unrein. Denn alle bösen Gedanken kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen aus dem Innern des Menschen und machen ihn unrein. So, und spätestens jetzt geht es euch vielleicht wie mir, jetzt sind plötzlich nicht mehr nur die Pharisäer kritisiert, sondern jetzt fühle ich mich auch kritisiert. Also jetzt fühle ich mich irgendwie auch gemeint. Jesus hat tatsächlich einen ganzen Menschen vor sich, einen heilen Menschen, einen neuen Menschen. Also sein Anliegen ist nicht, lass uns alles nicht so eng sehen mit den Regeln und so, sondern nee, der denkt, der hat ein Ideal, so sollten wir leben. Aber dieser ideale Mensch hat offensichtlich ein, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ein reines Herz. Also er sagt, es gibt nichts da draußen, was dich plötzlich anspringt, was du lieber nicht anfassen, nicht lieber nicht essen, lieber nicht rauchen solltest oder so, was dich dann irgendwie besudelt und das dich innerlich beschmutzt plötzlich. Es ist umgekehrt. Die Probleme kommen von innen. Und seine Aufzählung dann, was da von innen kommt, beginnt bei bösen Gedanken und endet bei der Unvernunft. Und was da genau alles steht, das spielt gar nicht so die Rolle. Das Prinzip ist das Wichtige. Es geht darum, wie man richtig lebt. Aber vor allem geht es darum, wie man wirklich lebt. Also wie man tatsächlich lebt. Was kommt da tatsächlich raus aus dir, von in diese Welt? Man könnte sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob das richtig ist, das Problem ist unser Herz. Vielleicht ist das ein bisschen verkürzt. Ich versuche es gleich zu sagen. Aber auf jeden Fall, dass der Riss zwischen rein und unrein, wenn, dann geht er durch unser Herz. Und jetzt kriege ich eine letzte Gedankenschleife, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. Sagt er damit, dass das menschliche Herz eben böse ist? Und jetzt schau mal, was es in der Welt anrichtet. So. Und zählt dann da auf. Sagt er dann, ist er praktisch ein Gesellschaftspessimist, der findet, so ist der Mensch, ihr seid alle gleich, alle Heuchler. So, wenn man das, weil das kommt aus eurem Herzen raus, guckt euch um. So. Ist das seine Wut? Ich habe den Eindruck, Jesus sagt eher sowas. Wie du handelst, betrifft dein Herz, ist mit deinem Herz gekoppelt, zeigt dein Herz. Manche tragen ihr Herz auf der Zunge. So, Jesus sagt hier, ihr tragt euer Herz auf den Händen, also mit, wenn das mal das ist, womit ihr handelt. Ihr tragt euer Herz im Handeln. So. Wir tun Gutes oder Schlechtes. Und das hat mit unserem Herz zu tun. Also, was ich damit sagen will, ich glaube, Jesus geht es nicht nur ums Herz. Also, nicht nur um die Beweggründe, sondern das ist gekoppelt mit dem Handeln. So. Wütend wird er, wo das verdreht wird irgendwie. Rein, unrein entscheidet sich im Herzen und aus dem Herzen kommt das Handeln. Und wenn du diese Richtung umdrehst, dann wird Jesus wütend, als ob es umgekehrt sei. Ich versuche das noch an einem positiven Beispiel zu sagen. Jesus sagt an anderer Seite, stelle mal, was Liebe eigentlich ist. So. Und er sagt, das sei das Allerwichtigste. Also liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Man könnte ja sagen, das ist in Kurzform die Positivformulierung dessen, was er hier negativ formuliert. Das wäre die positive Beschreibung eines ganzen heilen Herzens, ein Mensch, der Gott liebt, seinen Nächsten wie sich selbst. Aber mit Liebe meint Jesus auch wieder nicht nur das Herz, also nur das Gefühl. Also ich habe so viel Liebe im Herzen und die geht raus an alle da draußen und ich habe ganz warme Gefühle für diese Welt und so und ein liebes Herz. Also nee, jesuanische Liebe ist dann erst, wenn das dein Nächster merkt. Also wenn der da was von hat, dass du so ein liebevolles Herz hast. Also handeln. Ein handelndes Herz vielleicht so. Also Liebe, die Wunden verbindet. Das ist erst Liebe. Oder die Kuchen backt oder die Traurigen zuhört oder Schwache verteidigt oder jemanden im Gefängnis besucht oder so. Und da kommt wieder dieses rein mit, was ihr einem, wenn ihr das tut ihr wie für Gott, das tut ihr wie für mich. Das wäre ein ganzer, reiner, heiler Mensch. Einer, der Gott ehrt, weil er Menschen mit seinen Taten ehrt. Einer, der Menschen liebt, weil er Gott liebt. Und furchtbar ist, wenn Menschen von was auch immer überzeugt sind und diese Nächstenliebe, die geht dabei flöten. So, wie wollen wir leben? Ich meine, über diese Frage streiten wir uns indirekt ja zurzeit, also bei so anstehenden Wahlen, ne? Also und bei dem, was auf der Weltbühne so Leute von sich geben und so, da kannst du ja fast nicht anders, als dich irgendwie zu positionieren innerlich. Wofür stehe ich eigentlich? Wie will ich leben? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist gut und böse? Was finde ich furchtbar? Was macht mich wütend? Also wahrscheinlich hat jeder in den letzten Wochen mal darüber nachgedacht irgendwie. So, aber heute Abend oder spätestens morgen früh wird die Welt irgendwie sein. Und in weiten Teilen wird sie wahrscheinlich der heutigen Welt relativ ähnlich sein. Und am Ende wird es also spätestens morgen wieder vor allem darum gehen, wie will ich jetzt alltäglich leben? Und entscheidend wird sein, was von deinem Herzen zu der Welt da draußen kommt. Das nehme ich hier mit. Ob das was Gutes ist, was Heilsames, ob es Menschen dient. Und ich glaube, man kann mit Jesus sagen, solltest du dafür Regeln, insbesondere religiöse oder Regeln der Abgrenzung oder der Identitätswahrung oder solche Art Regeln, brechen müssen, dann brich sie. Es geht Gott nicht um Regeln, sondern um den Menschen. Und wenn es dir auch um den geht, und dabei ist der Mensch gemeint, der dir tatsächlich um den Weg läuft, also der in deinem Umfeld, so, dann ist es ganz gut um dein Herz bestellt. Amen. Ihr könnt schon mal nach oben kommen. Wir feiern jetzt das Abendmahl zusammen. Und wer das in der City Church noch nie erlebt hat, das machen wir ganz schlicht eigentlich. Und einfach, hier sind zwei Tische mit Brot und Saft. Und da gibt es auch, wer glutenfrei braucht, da findet ihr auch glutenfreies Gebäck, sage ich mal. Und da stehen jeweils zwei Leute und wenn ihr da hingeht, bekommt ihr Brot mit den Worten Christi Leib für dich gebrochen und ein Becherchen Saft mit den Worten Christi Blut für dich vergossen. Wozu der Text und die Predigt ja überhaupt nichts gesagt hat, ist, wie geht das denn, ein Herz bekommen, was immer wieder neu eines ist, wo Gutes in den Alltag fließt oder zu anderen Menschen fließt. Wie geht denn das? Hat Jesus hier gar nichts zu gesagt, ne? Der war nur wütend. Die christliche Antwort darauf lautet Gemeinschaft. Und zwar Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. So geht das. So kann man sein Herz immer wieder erneuern. In Jesus Christus sagt dir Gott, komm egal mit welchem Herzen, mit ungewaschenen Händen. Sei gern Teil der Gemeinschaft Gottes, wenn du das willst. Denn da bekommst du, da ist das ungeteilte ganze Leben. Dass du kannst nicht aus dir heraus so leben, dass du ein reines Herz behältst. Das gelingt mir nicht mal 5 Minuten. Und das Abendmahl ist eine Hilfe, das zu erleben und sich zu erinnern, wo diese Quelle für dieses Leben ist. Jesus konnte das scheinbar so leben. Man könnte sagen, Jesus hat auf Erden gelebt, wie Gott auf Erden leben würde. Und dieses Leben zwingt ihn zum Schluss in den Tod. Und man könnte sagen, in Jesus ist Gott auf dieser Welt gestorben. Und das, sein Leben und sein Sterben, ist unser Leben. Ein Stück weit könnte man sagen, ist unser Leben und unser Sterben. Das bekennst du damit, wenn du gleich hier nach vorne kommst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut. Gottes Bund mit euch. Also wenn du am Abendmahl teilnimmst, sagst du, Jesu Leben und Sterben soll so ein bisschen mein Leben und Sterben sein. Ich kann das nicht von mir aus. Ich glaube und brauche auch immer wieder Vergebung für mein Scheitern. Und ich bin Teil der Gemeinschaft der anderen, die das auch nicht besser können als ich und mit denen ich verbunden bin. Und wir sagen uns gemeinsam, so wollen wir leben. In einer geschenkten Verbindung mit Gott und miteinander. Weil wir verstanden haben, Gott geht es um den Menschen. Wir sind ganz verschieden, aber hier am Tisch Gottes sind wir verbunden. So, jetzt lese ich die Einsetzungsworte. Sorry, dass ihr schon die ganze Zeit hier stehen müsst. Und spreche aber noch ein Gebet. Und dann hört ihr drei Lieder und singt sie mit und könnt währenddessen aber, habt diese Zeit sozusagen, hier nach vorne zu kommen. Lukas 22. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, das Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, der besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus Christus, danke für dein Leben auf diesem Planeten. Du hast unter uns gelebt, wie Gott unter uns leben würde. In dir hat Gott uns besucht. Und wenn wir ein bisschen was spüren von deinem Ideal, von Leben und von Nächstenliebe und von Umgang miteinander und so, dann merken wir, dass wir natürlich hinter diesem Anspruch weit zurückfallen. Danke, dass du uns vorgelebt hast, wie sehr Gott Menschen liebt, die versagen. Und wie sehr in deiner Liebe die Kraft liegt, es besser zu machen und etwas in dieser Welt zum Guten zu bewegen. So bitten wir dich um Vergebung, wo wir gescheitert sind. Vergebung für unser Herz, das manchmal sehr geteilt ist. Und danken dir sehr für deine glaubhafte Liebe zu uns und deine Gnade. Und bitten dich, dass da, wo wir stehen, Menschen etwas davon haben, dass wir da sind. Etwas von deiner Liebe bemerken, weil wir irgendetwas sagen oder tun. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.